Ja, wir wollen heute Morgen nochmal einem Thema nachspüren, das ihr in der vergangenen Woche vielleicht auch schon gelesen habt, wenn ihr beim Bibelleseprojekt in Jeremia auch mit dabei seid. Es geht um ein Thema, das bis heute nichts an Aktualität verloren hat, nämlich die spannende Frage, die wir uns in der heutigen Informationsfülle immer wieder stellen müssen: Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Was ist richtig? Was ist falsch? Jeremia, er predigte die Worte Gottes, seine Wahrheiten. Die falschen Propheten dagegen, sie verkündigten selbst erfundene Lügen. Und das Volk musste sich entscheiden: Wem glauben wir? Was glauben wir? Was stimmt? Unser Thema lautet deshalb: Im Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Fake News. Im Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Fake News. Eines der gelesenen Kapitel betraf am Dienstag die Tempelrede des Jeremia. In Kapitel 26 dürfte es gerne mal aufschlagen, wer eine Bibel mit dabei hat. Diese Tempelpredigt finden wir bereits schon in Kapitel 7, wird hier nochmal aufgegriffen. Kapitel 7 wird uns mehr der Predigtinhalt ausführlicher erzählt und berichtet, während hier in Kapitel 26 auch ein bisschen der Fokus drauf liegt: Was passiert nach der Predigt? Wie reagiert das Volk auf die Worte Jeremias? Wir lesen da hier zu Beginn in Kapitel 26 folgendes. Und wir fangen schon in Vers 1 an und sehen da: Es war im Anfang der Regierung Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Das heißt, zwei Deportationen waren schon hinter uns. Also der König Nebukadnezar war schon immer wieder mal hergezogen, hatte einige Juden schon weggeschleppt. Die Stadt war noch nicht zerstört, aber doch schon einige Juden und anderen, auch Daniel oder andere, waren schon in der Gefangenschaft. Aber hier geht nochmal das Wort Gottes an Jeremia, der es weitergeben soll. So spricht der Herr in Vers 2: Stelle dich auf im Vorhof des Hauses des Herrn und rede zu allen Städten Judas, die kommen, um anzubeten im Haus des Herrn. Alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, nimm kein Wort davon weg. Vielleicht werden sie hören und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, dann wird mich das Unheil gereuen, das ich ihnen zu tun gedenke, wegen ihrer bösen Taten. Und zwar sollst du zu ihnen sagen: So spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört, dass ihr nach meinem Gesetz wandelt, das ich euch vorgelegt habe, und dass ihr auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich zu euch sende, indem ich mich früh aufmache und sie immer wieder sende, ohne dass ihr bisher auf sie gehört habt, dann will ich dieses Haus wie Silo machen und diese Stadt zum Fluch für alle Völker. In diesem Vers 6, das Haus wie Silo machen, bedeutet den Tempel der Zerstörung preisgeben. In Silo stand mal die Bundeslade. Wir wissen nicht ganz genau, wann sie dort wegkam oder zerstört wurde, aber in diesem Kontext spricht Gott das hinein. Es wird ihr ergehen wie damals, dem Erdboden gleichgemacht. Also diese Drohung steht hier im Raum. Und diese Predigt von Jeremia, sie war ja nicht das erste Mal, dass er vor dem Volk im Tempel predigte. Aber hier war es doch etwas Besonderes, dass Gott eben genau an dieser Stelle im Vorhof des Tempels dem Volk nochmal klar machen wollte: Da, wo ihr steht, auf dieser Stätte, wird irgendwann nichts mehr stehen, wenn ihr weiter so lebt in eurer Sünde, in eurer Schuld. Interessant ist an dieser Stelle auch, wie Gott diese Verse in Vers 3 einleitet. Es wird hier deutlich, und das ist eigentlich das Spannende auch wieder, wie unendlich groß die Güte und Langmut Gottes ist. dass er immer und immer wieder und noch einmal und wieder noch einmal sie aufruft, umzukehren, nicht nachlässt, sie immer wieder zu ihm zurückzuholen. Es heißt hier so schön, vielleicht werden sie hören, Vers 3, vielleicht werden sie hören und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, das wäre Gottes Wunsch. Dann wird mich nämlich das Unheil reuen, das ich ihnen zu tun gedenke, wegen ihrer bösen Taten. Was für ein großes Erbarmen Gottes spricht aus diesem Vers hervor. Er wünscht sich so sehr, dass sein Volk sich wieder ihm zuwendet, zurückkommt von ihrem weggelaufenen Wegen. So lange schon waren sie nämlich jetzt auf Abwegen unterwegs durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Unzählige Propheten hatte Gott schon geschickt, immer mit derselben Botschaft. So lesen wir es nämlich im Kapitel vorher, Kapitel 25 zum Beispiel ab Vers 3. Seit dem 13. Jahr Josias, Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch ist das Wort des Herrn an mich, also an Jeremia, ergangen. Ich habe zu euch geredet, immer, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete, aber ihr habt nicht gehört. Schon 23 Jahre lang. Dazu hat der Herr, und jetzt greift er ein bisschen in die Vergangenheit, dazu hat der Herr alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt. Schon viele waren unterwegs, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, aber ihr wolltet nicht hören und neigtet eure Ohren nicht, um auf sie zu hören. Wenn er euch sagen ließ, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, damit ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit wohnen könnt. Und wandelt nicht fremden Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Und reizt mich nicht zum Zorn mit dem Werk eurer Hände, so will ich euch nichts Böses tun. Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich erzürnt durch das Werk eurer Hände, euch selbst zum Schaden. Das ist das, was uns Arthur eben auch gerade gelesen hat, wo Jesus auch wieder traurig ist über diese Tatsache. O Jerusalem, o Jerusalem, wie oft habe ich euch schon aufwecken wollen, dass ihr umkehrt und wieder zu mir zurückkommt. Aber wir haben es hier mehrfach gelesen, ihr habt nicht gehorcht. Ihr wolltet nicht. Egal, was ich gemacht habe. Israel schaffte es immer wieder, sich standhaft zu weigern, Gottes Anweisungen zu gehorchen. Sie haben sich lieber den üblen Machenschaften der Nachbarvölker hingegeben, bis dahin, dass sie sogar die grässlichen, menschenverachtenden Götzen der Kanaaniter übernahmen. Sie haben dafür extra Heiligtümer gebaut, obwohl der Tempel noch stand. Auf den Höhen haben sie Kinder geopfert, unglaubliche Sachen gemacht. Davon werdet ihr noch in der nächsten Woche, Kapitel 44, noch mehr lesen. Und Jeremia vergleicht diesen Götzendienst der Israeliten mit Ehebruch. Ihr habt den Bund gebrochen. Das hatte er schon in Kapitel 2 angeprangert, dieses Fremdgehen mit anderen Göttern, als hätte Israel keinen Gott. Als müssten sie sich erstmal bei den Nachbarn einen Gott aussuchen. Und das war für Jahwe, für Gott ein großes Gräuel. Und aus diesem Grund konnte Gott durch den Mund Jeremias fast nichts anderes predigen als immer nur Gericht. Gericht. Und doch, so haben wir es in Kapitel 26, Vers 3 gelesen, würde Gott so viel lieber was anderes verkündigen. Heil, Frieden, Segen, Gerechtigkeit. Aber in der aktuellen Situation keine Chance, sagt er. Weil sie immer weiter sich von mir abwenden und keine Umkehr in Sicht ist. An dieser Stelle lernen wir, glaube ich, etwas Wichtiges über das Wesen Gottes. Denn das Buch Jeremia ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass Gottes Gerechtigkeit das Böse nicht endlos duldet und dass unaufhörlicher Ungehorsam immer in die Zerstörung führt, in die Selbstzerstörung. Letzten Sonntag hat uns Joachim das schon ausdrücklich vor Augen geführt, wie schlimm, wie zerstörerisch Sünde in unserem Leben ist, mit all ihren Folgen. Wenn wir heute sündigen, dann müssen wir zwar kein Gericht oder Exil mehr befürchten, weil Jesus alles Gericht schon für uns getragen hat. Er hat die Strafe auf sich genommen, als er am Kreuz für uns starb. Aber dennoch gibt es auch in unserem Leben die Erfahrung, dass wir manche Folgen unserer eigenen Sünden auf irgendeine Weise im Leben zu spüren bekommen. Sei es, dass wir uns Wege in die Zukunft verbauen, weil wir aus Angst oder Ungehorsam lieber eigene Wege gegangen sind, lieber den einfacheren Weg gewählt haben, als die Wege, die Gott eigentlich für uns vorbereitet hatte. Oder vielleicht hätte Gott schon lange eine Aufgabe für dich in der Gemeinde, im Reich Gottes, sie wartet schon, aber du bist viel zu beschäftigt mit deinen Freunden, deinen Hobbys, deinen Aktien oder was auch immer. Und es bleibt zu wenig Zeit für Gott. Vielleicht gibt es auch eine Art Lieblingssünde in deinem Leben, die dein geistliches Wachstum blockiert, die dich auf der Stelle treten lässt und es gibt kein Vorwärtskommen. Und wir merken vielleicht, dass wir auch im Rückblick des Lebens viele Jahre irgendwie vergeudet haben, sie viele Jahre auf das falsche Pferd gesetzt haben, falsche Prioritäten gesetzt haben, nicht in ewige Werte investiert haben, sondern lieber auf das Bankkonto eingezahlt haben. Es können so unglaublich viele Gründe sein, weshalb wir an den Folgen der eigenen Sünde manchmal noch zu knabbern haben. Denn Sünde hat bis heute nichts von ihrer zerstörerischen Kraft verloren. Auch heute noch ist jeder Ungehorsam Gott ein Gräuel. Jeder Götze, also alles, was uns wichtiger ist als Gott, wo wir mehr Zeit investieren, das macht Gott eifersüchtig, verdrängt ihn von der Nummer eins. Jede Sünde, der wir schon in Gedanken auch nachgehen, das stört unsere Beziehung mit dem lebendigen Gott. Deshalb waren für mich auch diese Worte aus der Tempelrede so aufrüttelnd, so herausfordernd. Ich lese euch aus Kapitel 7 mal noch die Verse 8 bis 10, damit wir noch ein bisschen einen Eindruck bekommen. Jeremia 7, Verse 8 bis 10. Da spricht er diese warnenden Worte: Siehe, ihr Israeliten, verlasst euch auf trügerische Reden der falschen Propheten, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, in diesem Tempel, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen könnt: Wir sind gerettet, alles in Butter. Nur um dann diese Gräuel weiter zu verüben. Immer wieder neu. Israel lebt hier einen Lebensstil der falschen, trügerischen Sicherheit. So wird es uns hier berichtet. Sie meinten, so lesen wir in diesen Versen der Predigt, dass sie samt ihren Sünden davonkämen, wenn sie nur immer wieder treu in den Tempel kämen, ihre Opfer bringen und sich über ihre Errettung freuen. Dann passt doch alles. Das heißt, Götzendienst und Gottesdienst lief einfach parallel nebenher, Hand in Hand. Und es machte ihnen gar nichts aus. Sie dachten, es wäre alles okay. Und wenn es Probleme gab, wenn sie irgendwo die Feuerwehr brauchten, im Notfall, konnten sie ja wieder zum Tempel gehen, konnten Gott wieder anbeten, konnten ihre frommen Rituale praktizieren und wieder weiterziehen. Und danach konnte Gott auch wieder getrost abrücken, damit sie ihren Alltag ohne ihn und mit der Liebe zur Sünde durchziehen konnten, nach ihrem Stil. Womöglich kommt uns dieser Lebensstil, der hier und da auch mal einen leichtfertigen Umgang mit der Sünde praktiziert, gar nicht so weit weg vor. Gerade als Kinder des neuen Bundes stehen wir, glaube ich, auch in ganz besonderer Gefahr zu denken, naja, Jesus vergibt mir wieder. Dafür ist er ja gestorben. Wenn ich gesündigt habe, komme ich einfach wieder zu ihm. Und das stimmt natürlich. Wir sind ja alle nicht perfekt. Und so gönnen wir uns manche kleinere, manche größeren Sünden, weil ja das Blut Jesu auch dafür ausreicht. Doch genau gegen diesen frommen Selbstbetrug war Jeremias Tempelpredigt gerichtet. Gott hasste es wie die Pest, dass das Volk so auf beiden Seiten hinkte. Ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Götzendienst. Ein bisschen Frömmigkeit im Tempel, aber im Alltag totaler Eigensinn und Leben in Sünde. Damit kommen wir nochmal zu Kapitel 26 zurück und schauen uns nun an, wie hat dieses Volk reagiert auf diese Gerichtsandrohung gegen den Tempel. Verse 4 bis 6, was wir vorher gelesen haben. Die Frage ist, was machen die Zuhörer mit dieser Drohbotschaft? Lesen wir einfach weiter. In Vers 7 von Kapitel 26. Es hörten aber die Priester und die Propheten und das ganze Volk, wie Jeremia diese Worte redete im Haus des Herrn. Das heißt, da war also einiges los. Priester, Propheten, das ganze Volk war hier versammelt und hatte die Worte Jeremias gehört. Und es geschah, als Jeremia alles gesagt hatte, was ihm der Herr zu dem ganzen Volk zu reden befohlen hatte, da ergriffen ihn die Priester, die Propheten und das ganze Volk und sprachen, du musst gewisslich sterben. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt und gesagt, diesem Haus wird es wie Silo ergehen und diese Stadt wird verwüstet werden, sodass keiner darin wohnt? Und das ganze Volk sammelte sich um Jeremia im Haus des Herrn. Das war also zu viel des Guten. Jetzt konnten sie nicht mehr zuhören. Diese Botschaft wollten sie beim besten Willen nicht weiter hören. Und sie werfen ihm Gotteslästerung vor. Warum? Weil Jeremia gegen die heilige Stadt Jerusalem, gegen den Tempel so Verwerfliches in ihren Augen gesagt hatte. Und auf Gotteslästerung stand bekanntlich die Todesstrafe. Deshalb ist es für sie sonnenklar, Jeremia muss weg. Er muss sterben. Was er letztlich nicht musste. Aber das war hier die Forderung des Volkes. Das heißt, die Blindheit des Volkes damals, die Blindheit für Gott und sein Reden einerseits, aber auch die Blindheit für das eigene Versagen andererseits, das war so groß, dass sie nichts im Sinn hatten, als nur diesen blöden Propheten endlich wegzubringen. Hier hatte Jeremia im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben für Gott riskiert. Mit dieser Botschaft, vermutlich wusste er das schon, was kommen wird. Und genau das zeichnet einen wahren Propheten aus. Denn Jeremia verkündigte genau das, was Gott ihm zum Predigen auftrug. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wie es immer wieder erwähnt wird, dass er genau die Worte Gottes weitergibt, nicht irgendwas. Und er schmälerte auch nicht die Botschaft, nur dass es ein bisschen besser klingt, dass sie irgendwie besser aufgenommen wird von den Leuten. Nein, er predigte, was er sagen musste. Die falschen Propheten dagegen, von denen wir im Buch Jeremia auch zuhauf lesen, sie predigten, was die Leute hören wollten. Jeremia dagegen, er predigte, was die Leute hören mussten. Aus Gottes Sicht. Und das ist vermutlich einer der ganz großen Unterscheidungsmerkmale zwischen einem echten und einem falschen Propheten. Der eine predigt, was die Leute hören wollen, der Richtige, was die Leute hören müssen. Ein falscher Prophet, er dient mit seinem Reden immer nur sich selber. Prinzipisch ein Dummschwätzer, ein Ohrenkitzler, ein Leuteverführer. Ein gottgesandter Prophet dagegen, er dient seinem Herrn. Er verkündigt genau das, was Gott ihm aufgetragen hat. Nicht mehr, nicht weniger. Jeremia hatte während seinem über 40-jährigen Prophetendienst ja vielfach mit falschen Propheten zu kämpfen. Also mit Leuten, die nur reden, was die Masse hören will. Einen von ihnen habt ihr letzten Donnerstag in Kapitel 28 schon kennengelernt. Wisst ihr noch, wie er hieß? Hanania, der falsche Prophet Hanania. Bevor er auftritt, hat Jeremia gerade den König Zedekia aufgefordert, in Kapitel 27, sich unter die Macht Nebukadnezars zu stellen, es anzuerkennen, dass hier nichts mehr zu machen war. Es wurde ihm ganz klar gesagt, er sollte keine Bündnisse mit den Nachbarvölkern, mit Ägypten und Co. eingehen, die nämlich nur geplant hatten, irgendwelche Intrigen oder Revolutionen gegen das babylonische Weltreich. Gott sagte, nein, schließt euch bitte nicht diesen Nachbarvölkern an. Und Jeremia sollte diese Botschaft nun mit einer zeichenhaften Handlung unterstreichen. Und das tat er, indem er sich ein Joch für Lastenträger auf den Hals, auf den Rücken legte, bei dem auf beiden Seiten eine Last ist. Kann man sich vorstellen, vielleicht wie bei einem Wasserträger, wo beide Eimer mit Wasser gefüllt sind oder wenn man Steine zum Bau schleppen musste. Und mit diesem Joch auf dem Rücken kam Jeremia zum König. So hat es Gott gesagt. Und er erklärte, dass Israel genau dieses Joch von Gott, das Jeremia auch aufhatte, auf sich nehmen sollte. In Jeremia 27, Vers 12 sagt Gott, bringt euren Nacken unter das Joch von Babel und dient ihm und seinem Volk. Warum? Gott sagt, dann werdet ihr leben. Das wird euer Joker sein. Das war sozusagen, nachdem das Gericht inzwischen unausweichlich war, die letzte Gnadenzugabe Gottes an das störrige Volk. Denn dann würde das Volk nicht untergehen, müsse nicht mal in das Exil gehen, lesen wir in Vers 11, wenn sie endlich bereit wären, sich wenigstens unter das Joch von König Nebukadnezar, der schon vor den Toren Jerusalems bald wartete, sich zu beugen. Nicht immer noch weiter aufzumucken und gegen ihn anzukämpfen. Das geht also hier diesem Kapitel 28 voraus. Und nun tritt dieser besagte Hanania auf die Bildoberfläche und er verkündigt munter im Namen des Herrn der Heerscharen genau das Gegenteil, was Jeremia gesagt hatte. Er sagt in Vers 2, so spricht der Herr der Heerscharen, müsst ihr euch mal vorstellen, Originalton. Er sagt, so spricht der Herr der Heerscharen. Ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Binnen 2 Jahren bringe ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar nach Babel gebracht hat, wieder an diesen Ort zurück. Auch alle Gefangenen, die bereits weggeführt wurden, bringe ich an diesen Ort zurück, spricht der Herr. Denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Wahnsinn! Da predigt einer 100% das Gegenteil von dem, was du gerade von Gott, dem König, sagen solltest. Ja, und was ist nun richtig? Was entspricht denn nun der Wahrheit? Was ist Lüge? Was ist erfunden? Hananias Ankündigungen, sie klangen nämlich viel besser, vielversprechender, viel positiver als diese üble Drohbotschaft, die Jeremia jetzt schon jahrelang verkündigte. Wem sollte das Volk nun glauben? Was war Lüge? Was war Fake News? Jeremia nimmt es zunächst gelassen und sagt: Amen, so soll es sein. Super Prophezeiung, so soll der Herr es gerne lenken. Gerne würde ich es mir auch so wünschen, sagt er. Das ist ein fantastischer Wunschtraum. Aber in den nächsten Versen lesen wir, sagt er weiter, letztlich wird ein Prophetenwort daran gemessen, ob es eintrifft oder nicht. Ob es tatsächlich so stattfindet oder nicht, Vers 9. Und natürlich ist es nicht so eingetroffen, weil Gott ja schon lange was anderes angekündigt hatte. Hanania, er wiederholte eben nur diesen Wunschgedanken der Bevölkerung, dass es vielleicht doch noch einen Weg gab, irgendwie in Jerusalem zu bleiben. Er wollte sie beruhigen vor den bösen Worten des Jeremias. Und wie gerissen dieser Hanania war, zeigt dann auch die darauffolgende Aktion in den Versen 10 und 11. Dort nimmt er einfach das Joch vom Rücken des Jeremia runter und zerschlägt es vor den Augen des ganzen Volkes. Also richtig aufsehenerregend, um Aufmerksamkeit zu bekommen für seine Botschaft, seine Privatbotschaft, die er unters Volk bringen möchte. Mit dieser Aktion war dann die Sitzung im Tempel erstmal beendet. Fertig. Und Jeremia hatte auch keine spontane Antwort von Gott bekommen in dieser Situation. Nichts. Darum heißt es in Vers 11 am Ende, Jeremia ging seines Weges. Und ich glaube, das zeichnet hier diesen Mann Gottes auch ganz besonders aus. Andere an seiner Stelle hätten bestimmt noch mit großen Argumenten angefangen, diesen falschen Propheten irgendwie anzuzeigen, die Sache zurechtzurücken, um sich nicht diese Blöße zu geben. Nicht so Jeremia. Er schweigt. Er wartet ab, bis Gott ihm erneut eine Botschaft gibt. Und das, obwohl Jeremia völlig blamiert dasteht, vor der ganzen Menge, weil Hanania hatte das letzte Wort. In Jeremia sehen wir also einen Mann, der gelernt hatte, geduldig auf Gott zu warten, nichts zu überstürzen, nichts aus eigener Kraft wieder ein bisschen zurechtzurücken, hinzubiegen. Nein, er gab sich ganz Gott und seinen Vorgaben hin. Diesen Charakterzug möchte ich auch so gerne von diesem Gottesmann lernen. Vor allem dann, wenn mir auch mal wieder der Geduldsfaden reißen möchte. Wenn ich gerne irgendwas selber machen möchte. Die Geschichte geht dann weiter, dass Jeremia kurze Zeit später nochmal zu Hanania geschickt wird, Vers 12. Er muss nochmal das Joch auf dem Rücken tragen, um die Drohbotschaft Gottes zu wiederholen, zu vertiefen, zu bekräftigen. Aber auch die Falschheit des Hanania wird in diesem Fall aufgedeckt. Er bezeichnet ihn als Lügner, als ein Fake News-Erzähler wird er entlarvt. Denn nichts von dem, was er gesagt hat, erwies sich später als wahr. Man musste nur ein paar Monate und Jahre noch warten. Und er selber war sogar im selben Jahr noch dran, dass er sterben musste, der falsche Prophet. Das heißt für uns, was können wir hier festhalten? Es sind einige Punkte, gerade zu den falschen Propheten, die wir bis jetzt hier gehört und gelernt haben. Erstens, falsche Propheten sagen vor allem das, was die Leute hören wollen. Sie sind voll im Mainstream unterwegs und sagen nur das, was gut ankommt. Echte Propheten dagegen, sie sagen, was die Leute hören müssen, auch wenn es weh tut, wenn es nicht bequem ist. Punkt Nummer eins. Zweitens, ein falscher Prophet wird dadurch entlarvt, dass sich seine Vorhersagen nicht erfüllen. Ganz einfach. Alle seine Worte laufen nämlich ins Leere. Das Dritte, falsche Propheten haschen gerne nach Aufmerksamkeit. Es muss irgendwas Spektakuläres geschehen und es wird ganz viel Wirbel und Aufruhr gemacht, letztlich für nichts. Nur enttäuschte, verführte Menschen bleiben nämlich am Ende zurück. Noch weitere Merkmale von falschen Propheten finden wir in Kapitel 23. Wir können jetzt nicht nachschlagen, aber ich habe es noch hier zusammengefasst. Es ist ein ganzes Kapitel, wo Gott Gerichtsworte über die falschen Propheten spricht. Er sagt dort unter anderem, unser vierter Punkt, der Lebensstil falscher Propheten ist absolut unwahr und voll von Sünde. Sie leben in Lüge, steht dort, in Ehebruch, sie stärken die Hände der Bösen und so weiter. Das heißt, ihre Worte und ihr Leben passt nicht zusammen, sind große Heuchler. Und fünftens, ein ganz wichtiger Punkt, die Botschaften der falschen Propheten sind Offenbarungen und Eindrücke aus ihrem eigenen Herzen. Sie haben es sich selber ausgedacht, was sie verkündigen. Ihre Worte kommen nicht von Gott, sagt Gott dort deutlich. Es sind Menschen gemacht. Das ist ihr Hauptproblem. Jeremia 14, Vers 14 fasst es nochmal ganz toll zusammen. Diese Propheten erzählen Lügen, spricht Jahwe. Es ist nicht wahr, dass sie in meinem Auftrag reden. Ich habe sie nicht gesandt, sagt Gott. Ich habe kein Wort zu ihnen gesagt. Was sie für Offenbarung ausgeben, ist leeres Gerede. Sie prophezeien, was sie sich selber ausgedacht haben. Das fasst nochmal gut zusammen. Und nicht zuletzt können wir an dieser Stelle natürlich ergänzen, was Jesus auch mal in diesem Zusammenhang gesagt hat, in Matthäus 7, 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Nicht jeder, der im Namen Gottes auftritt, auch heute nicht, spricht auch im Namen Gottes. Und was heutzutage über das Internet, über andere Medien alles verbreitet wird, über Gott, über die Bibel, über Christsein, über Nachfolge Jesu, da ist so viel Unfug, so viel Fake News mit im Umlauf, das geht auf keine Kuhhaut. Deshalb ist die Frage auch für uns so ungemein wichtig: Im Dschungel der vielfältigen heutigen Meinungen kann ich echte von falschen Propheten unterscheiden? Oder besser gefragt, kann ich echte Verkündiger von Gottes Wort von Verführern unterscheiden? Merke ich, wenn man mir Fake News, falsche Sachen als Wahrheit verkaufen möchte? Klingelt das bei mir? Fällt mir das auf? Bin ich so sattelfest in den Lehren der Heiligen Schrift, dass mich nicht gleich jede neue Strömung aus dem Sattel wirft? Ich glaube, es ist ungemein wichtig in unserer Zeit heute, dass wir hier wachsam sind. Denn Gott erwartet es von uns, dass wir diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge im Alltag vornehmen können. So lesen wir zum Beispiel in Jeremia 27, Vers 14 und 15. Auf die falschen Propheten, sagt Gott, sollt ihr nicht hören. Na, da muss ich erst mal wissen, was ist ein falscher Prophet? Sonst kann ich gar nicht unterscheiden, auf wen ich höre oder nicht höre. Für Gott ist es ungemein wichtig, dass wir eben nicht auf sie hereinfallen, auf die falschen Lehren, die falschen selbsternannten Propheten, egal wie attraktiv, wie wohlklingend sie auch in unseren Ohren ankommen. Kapitel 27, Vers 9 und 10 warnt Gott deshalb sein Volk nochmal ganz explizit vor den Lügen, vor den Fake News durch selbsternannte Propheten. Und er macht dort eine ganze Aufzählung. Propheten, Wahrsager, Träumer, Zauberer, Beschwörer, wie sie alle heißen, ist ja völlig wurscht. Fake News sind nämlich keine neuzeitliche Erfindung. Die gibt es auch nicht erst seit Corona, sondern schon immer. Nichts Neues unter der Sonne. Und ich stelle fest, dass gerade die Menschen heutzutage in unserer ach so aufgeklärten Welt wieder besonders anfällig für diese Art Fake News sind. Leider auch im christlichen Bereich. Gerade das Übersinnliche, das Transzendente, das, was wir nicht sehen, das Meditative im fernöstlichen Sinn, hat großen Zulauf. Ich nenne hier nur mal das sogenannte hörende Gebet. Vielleicht habt ihr davon schon gehört oder wart schon mal auf einem Seminar dazu. Werden viele angeboten. Ganz kurz zur Erklärung für alle, die es zum ersten Mal hören. Was versteht man unter dem Begriff hörendes Gebet oder prophetisches Gebet, wie es manchmal genannt wird? In Idea Spectrum war zu lesen, schon vor einigen Jahren, unter dem Titel Hörendes Gebet breitet sich vor allem im charismatischen Bereich eine neue Form des Gebets aus. Dabei sitzen vier oder fünf Beter mit einem Gast zusammen, dessen Situation ihnen unbekannt ist. Nach einer Zeit der Stille teilen die Beter dem Gast mit, was für Eindrücke und Offenbarungen sie für ihn erhalten haben. Man meint also, Gott gibt hier besonders begnadeten Menschen irgendwelche Gedanken, Eindrücke, Bilder, die dem Ratsuchenden weiterhelfen sollen, seelsorgerlich helfen sollen. Nicht durch Gottes Wort wird hier primär weitergeführt, sondern durch ein direktes Reden von Gott in die Situation dieses Menschen hinein. Und zwar das, was man gerade in der Sitzung gemeinsam gehört hat. Interessant ist auch die Art und Weise, wie für solche Seminare geworben wird. Hier mal der Wortlaut einer solchen Einladung. Hörendes Gebet ist zunächst einmal eine Form des Betens, bei dem nicht Bitte, Dank und Anbetung im Zentrum stehen, sondern das Hören auf Gottes Reden. Und zwar konkret in meine persönliche Situation hinein. Was auch immer meine Anliegen sein mögen, im hörenden Gebet lege ich sie zunächst einmal beiseite, um mich ganz auf Gott auszurichten und seine Impulse zu empfangen. Klingt gar nicht so schlecht. Das heißt, Vertreter des hörenden Gebets wollen sich aber erstmal innerlich ganz entleeren. Es muss irgendwie alles raus und weg. In der Haltung grundsätzlicher Offenheit wollen sie auf das Reden Gottes hören, das sich eben dann in aufsteigenden Bildern und Eindrücken ihnen mitteilen soll. Das heißt, man setzt irgendwie voraus, dass Gott jedem Christen immer und zu allen Fragen etwas sagen will. Ganz egal, um welche Sache es sich dreht. Sodass es nur darauf ankommt, dass wir uns für diese Mitteilungen endlich öffnen. Das Problem ist, dass wir zwar viele Formen des Gebets auch in der Bibel finden. Lob, Dank, Bitte, Anbetung und so weiter. Aber für diese innere Entleerung, damit Gott reden kann, kenne ich keine biblische Unterstützung. Diese Methodik erinnert mich aber vielmehr an ähnliche esoterische Angebote, bei denen ich auch mein Inneres öffnen soll, wo ich in mein Inneres reinhören soll, auf Stimmen und Eindrücke achten soll, um dann Antworten auf Lebensfragen zu bekommen. All das grenzt für mich stark an Hellseherei, an Wahrsagerei. Und wichtig, es geht um die Methode, nicht darum, Gott zu beschränken. Aber die Bibel ist sehr klar, dass wir einen weiten Bogen um alles Okkulte machen sollen. Und genau darum geht es mir, so wie ich um Trancezustände oder bewusstseinserweiternde Drogen meide, so meide ich eben auch alle Formen des Meditativen. Egal, ob es Traumreisen sind, ob es Yoga ist, mystische Gebetsformen, die auf Wiederholung von immer gleichen Wortphrasen Wert legen und so weiter. Als Jünger Jesu möchte ich mich nicht öffnen für das Dämonische. Auch dort nicht, wo es sich als Engel des Lichts verstellt. Und die Idee, dass mir ja nichts passieren könnte, weil ich den Heiligen Geist in mir habe, die klingt gut, ist aber falsch. So falsch nämlich, dass Paulus die Christen warnt, nicht auf die List des Teufels hereinzufallen. Epheser 6. Oder einen anderen Geist zu empfangen, auch das ist die Gefahr, 2. Korinther 11. Stattdessen sollen wir dämonische, falsche Lehren entlarven, 1. Timotheus 4. Dem Teufel eben keinen Raum in unserem Leben geben, auch nicht ein bisschen. Denn wir sind alles andere als immun gegen das Dämonische. Leider. Hilfreich zur Bewertung von diesem hörenden Gebet finde ich auch das Zitat von Michael Kotsch. Wir kommen auf die Zielgerade, also keine Sorge. Er schreibt in einem Aufklärungsartikel zum hörenden Gebet in der Zeitschrift Bibel und Gemeinde folgendes. Der Gott der Bibel redet klar. Aber wenn er über sein offenbartes Wort hinaus direkt zum Menschen redet, dann nur, wann und zu wem er will. Gott kann sich natürlich in den Menschen in Visionen, Auditionen und Träumen mitteilen. In der Bibel und auch in der Kirchengeschichte finden sich dafür zahlreiche, glaubwürdige Beispiele. Gott kann. Gott spricht aber eben nur dann, wann er und wo er möchte. Er lässt sich keine Antworten aus der Nase ziehen, nur weil Menschen sich jetzt eben dafür zusammensetzen und man ihn unbedingt jetzt hören will, eine Antwort von ihm erzwingen möchte. Und seine Empfehlung am Ende des Artikels lautet, in einer lebendigen Beziehung zu Gott zu stehen, sich regelmäßig vom Wort Gottes prägen zu lassen, verpflichtende Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, das bewahrt am ehesten davor, die eigenen inneren Stimmen mit dem Reden Gottes zu verwechseln. Das heißt zusammenfassend, Bezug nochmal auf das hörende Gebet, hören, ja. Aber nicht auf eine Stimme in mir drin, nicht auf Eindrücke, sondern auf das geoffenbarte Wort Gottes in der Bibel. Das ist unsere Quelle für alle Wegweisung, für alle Orientierung, für alle Ermutigung, die wir tagtäglich in unserem Leben brauchen. Und damit schließt sich der Kreis wieder zum Anfang der Predigt. Dort haben wir die Anfangsfrage gestellt, die so wichtig ist. Auf wen oder was hören wir? Welchen Worten vertrauen wir? Der Wahrheit Gottes oder den Fake News? Unsere Reaktion darauf offenbart sehr häufig die Antwort. Ich möchte schließen mit einem Liedtext von Gerhard Schnitter, einem deutschen Liedermacher, der eben dieses Thema im Spannungsfeld zwischen Wahrheit und Fake News nochmal ganz toll in einem Lied zusammengefasst hat. Unter den tausend Stimmen und dem Krach um mich her, der mich verwirrt, suche ich die eine Stimme, die die Wahrheit sagt und sich nicht immer irrt. Jesus. Deine Stimme hören, dich kennen und sehen. Du bist der Weg zum Leben. Mit dir möchte ich gehen. Alles, was ich brauche und suche, das finde ich bei dir. Du machst alles neu. Ich danke dir dafür. Unter den tausend Wegen, die mich locken, doch ungewiss wohin, suche ich den einen, der zum Ziel führt. Sonst bleibt alles ohne Sinn. Jesus. Deine Stimme hören, dich kennen und sehen. Du bist der Weg zum Leben. Mit dir möchte ich gehen. Alles, was ich brauche und suche, das finde ich bei dir. Du machst alles neu. Ich danke dir dafür. Lasst uns diese Worte als Gebet mitnehmen in die neue Woche hinein. Jesus, deine Stimme will ich hören. Dich will ich erkennen. Dich will ich sehen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein herausforderndes Wort auch heute Morgen wieder. Danke, dass Jeremia uns ein Vorbild ist des echten Propheten, einer, der die Wahrheit sagte, ob es gut klang oder nicht, ob es Gericht war oder Frohbotschaft, er hat es getan. Ja, mit Einsatz seines Lebens. Und du hast ihn bewahrt, begleitet, gesegnet dafür. Danke für diesen treuen Diener von dir, den du so gebrauchen konntest. Und auch wir, ja, hören Tag aus, Tag ein so viele Dinge, so viele Stimmen, so viele Worte. Und es ist gar nicht so leicht, immer wieder deine Stimme zu hören, das Richtige zu sehen, zu wissen, was ist Wahrheit, was ist Lüge, was stimmt und was nicht. Hilf uns, dass wir mit deiner Hilfe lernen, was die Wahrheit ist, weil du selber bist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir uns bei dir aufhalten, in deiner Nähe, dann sind wir nahe bei der Wahrheit, sind wir bei dir. Danke dafür. Danke, dass du uns hilfst, auch in dieser Woche nahe bei dir zu bleiben, an deiner Seite vorwärts zu gehen. Amen.